Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen verstehen. In der heutigen Geschäftswelt sind digitale Kommunikationsmittel von großer Bedeutung, um sich nach außen hin gut zu präsentieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Insbesondere die Kapitalmarktkommunikation spielt dabei eine wichtige Rolle, denn hier müssen Unternehmen ihre Investoren und Aktionäre erreichen. Ich spreche heute mit einer Expertin für Kapitalmarktkommunikation und Finanzbildung der Generation Z. Sie ist auch Studiengangsleiterin für Digital Business Communications an der FH St. Pölten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung von Investor Relations Abteilungen bei. Mein heutiger Gast ist Monika Kovarova-Simecek. Herzlich willkommen, Monika, bei uns im Podcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Freut mich, dass du da bist. Und Monika, bevor wir jetzt beginnen, habe ich im Intro schon erwähnt, dass du Studiengangsleiterin für Digital Business Communications an der FH St. Pölten bist. Wie kommt es denn dazu?
Wir haben an der FH St. Pölten, das ist schon etwas länger her, ein spannendes Department gehabt, Medien und Wirtschaft. Das war sehr einzigartig in Österreich, weil es genau diese zwei Themen miteinander verknüpft hat, Medien und Wirtschaft. Und da haben wir festgestellt, dass es einen bestimmten Bereich noch nicht gibt, dass dieser Bereich noch nicht bespielt wird, und zwar Wirtschafts- und Finanzkommunikation. Auch Unternehmenskommunikation, Kapitalmarktkommunikation, also genau diese Schnittstelle. Und da haben wir uns gedacht, das ist etwas, was die Praxis brauchen würde. Wir sind dann ins Gespräch gekommen mit Unternehmen, mit Fachverbänden wie CIRA, DIRC, mit der Wiener Börse. Und da war der Ruf aus der Praxis tatsächlich sehr laut nach genau einem Studiengang, der wirtschaftliche Kompetenzen mit Kommunikations-Know-how verbindet und die Studierenden sehr gut und vor allem gezielt vorbereitet für Agenten in Unternehmen wie Public Relations, aber auch Investor Relations, was bis zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht im Hochschulsektor oder durch den Hochschulsektor bespielt wurde. Und digitale Kommunikation, also dieser digitale Fokus, der hat ganz stark gefehlt, und das hat sich auch damals schon eben 2015, als wir diese Idee aufgegriffen haben, abgezeichnet, dass hier alles in Richtung digitale Kommunikation, Online-Kommunikation geht, und auch digitales Reporting ist schon als Thema in Unternehmen aufgekommen, XBRL, digitale Geschäftsberichte etc. Und da gab es keine entsprechende Ausbildung, und so haben wir eben einen Masterstudiengang entwickelt, der sich genau diesen Themen widmet. Und 2018 ist der Studiengang live gegangen, und seitdem bespielen wir diese Themen. Wir haben jetzt auch in der letzten Überarbeitung Nachhaltigkeitskommunikation dazu genommen, was natürlich auch der Zeit entspricht und den Anforderungen. Und es wird auch sehr, sehr stark und gerne aufgenommen.
Klingt sehr spannend, und dass man sehr, sehr viel lernt. Du hast jetzt gesagt, digitale Kommunikation, das sind viele Facetten, aber das heißt, das ist eigentlich alles, was online ist, oder?
Nicht nur, also wir verstehen Kommunikation sehr breit. Grundsätzlich geht es um Unternehmenskommunikation, Investor Relations, Nachhaltigkeitskommunikation und Unternehmensberichterstattung, also Reporting. Und da schauen wir uns vor allem auch an, wie sich diese Bereiche vor dem Hintergrund der Regulatorik, vor dem Hintergrund der Digitalisierung, des Mediennutzungsverhaltens, des Informationsverhaltens, wie sich diese Bereiche verändern und wie sie sich in Richtung Digitalisierung entwickeln, und greifen diese Themen auf. Egal, ob das jetzt auf der Output-Ebene ist, also zum Beispiel der Wandel vom analogen Print Produkt, Nachhaltigkeitsbericht oder Geschäftsbericht hin zu einem digitalen, auch wie sich zum Beispiel Websites verändern, inwieweit Social Media auch in der Wirtschaftskommunikation, Unternehmenskommunikation genutzt wird, aber auch die Prozesse dahinter. Das heißt, welche Tools kommen zum Einsatz, damit diese Agenten effizienter, effektiver bespielt werden können.
Und die Unternehmen, die sind schon so weit, dass sie sagen, das ist auch für uns interessant, wir müssen da mit der Zukunft mitgehen, oder sind die teilweise noch eher altmodisch?
Du hast es in der Frage eigentlich schon beantwortet. Da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Es gibt Unternehmen, die schon sehr weit sind, die diese Entwicklung wirklich von Anfang an mitgelebt haben, in ihren Unternehmen umgesetzt haben, da auch sehr visionär waren, also schon sehr lange zurück in die Zukunft geschaut haben und gewusst haben, das ist das, was irgendwann einmal Standard sein wird. Und zum Beispiel schon 2010, 2012 auf digitale Geschäftsberichte gesetzt haben. Aber das waren damals tatsächlich Ausnahmen. Und seitdem geht die Entwicklung voran, teilweise eben auch durch die Regulatorik, weil es eben vom Gesetzgeber so gefordert wird, teilweise durch den Druck, weil es natürlich auch ein Differenzierungsmerkmal ist. Man möchte da auch nicht hinterherhinken im Vergleich zur Konkurrenz und möchte sich eben auch als innovatives Unternehmen präsentieren. Über dieses Medium, zum Beispiel der Website oder eines digitalen Geschäftsberichts. Und dann gibt es Unternehmen, die noch nicht so weit sind, teilweise auch aus Ressourcengründen oder weil es vielleicht derzeit noch ausreicht, die Kommunikation so handzuhaben, wie man es bis jetzt gehabt hat, aber die durchaus das Bedürfnis sehen, dass sich irgendetwas tut, aber nicht die notwendigen Ressourcen haben. Tatsächlich haben wir derzeit eine sehr, sehr große Bandbreite an Ausprägungen unter den Unternehmen, was den Digitalisierungsfortschritt betrifft.
Ich bin ja ziemlich ein Fan von solcher Digitalisierung und mich erreichst eher schwer mit den Print-Hauptversammlungen oder mit den Printberichten. Ich bin wirklich der wirklich auf die Seite schaut und sich das visuell abholt. Da finde ich auch ganz cool, wenn jetzt da Barodots zum Beispiel nennen kann, wie die das teilweise aufbereiten ist. So interaktive Karten, interaktive Sachen. Ich finde das wirklich, das ist genau zeitgerecht, zeitgemäß. Das ist alles ein bisschen verspielt. Und ist auch leicht verständlich. Und das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Und ich bin ja eher in der jüngeren Generation. Also ich glaube, da braucht man, so muss man ein bisschen agieren in Zukunft. Also ich finde das super, was ihr da macht. Und du hast ja mir gesagt, dein Studiengang ist ein Master. Wenn ich den jetzt abschließe, was kann ich mit dem Master dann machen?
Richtig, der Studiengang ist ein berufsbegleitender Master. Das bedeutet, dass unsere Studierenden auch schon während des Studiums großteils Teilzeit arbeiten und bereits entweder schon vor dem Studium in dem Bereich tätig waren oder durch das Studium in dem Bereich Unternehmenskommunikation oder Investor Relations oder Nachhaltigkeitskommunikation in Unternehmen unterkommen oder in Agenturen arbeiten. Das ist auch häufig der Fall. Das, was wir verstärkt beobachten, ist ESG-Audit. Also auch unter den Big Four sind unsere Absolventinnen und Absolventen zu finden. Also entweder arbeitet man in der Unternehmenskommunikation in Investor Relations auf der Unternehmensseite oder auf der Agenturseite, wo man dann Unternehmen betreut, zum Beispiel bei der Konzeption, bei der Gestaltung von Geschäftsberichten oder auch ihrem Social-Media-Auftritt, auch in IR-Kontexten durchaus, also auch Investor Relations realisieren, dass Social Media auch hier eine Rolle spielt und von Bedeutung ist. Oder sie arbeiten bei Agenturen, wo sie dann ganze Projekte begleiten, zum Beispiel auch Konzeptionen von Websites. Und wie gesagt, der ESG-Audit ist ein sehr stark wachsender Bereich, da ist die Nachfrage auch sehr groß. Häufig arbeiten die Studierenden dann auch an einem eigentlich neuen Bereich, der entsteht, nämlich der Schnittstelle Investor Relations und ESG, Nachhaltigkeit. Diese zwei Themen, Kapitalmarkt und Nachhaltigkeit, sind eigentlich kaum noch voneinander zu trennen. Und da entstehen viele interdisziplinäre Aufgaben und Schnittstellen in Unternehmen, wo auch unsere Studierenden angesiedelt sind. Ein sehr spannendes Thema. Wir haben immer wieder Studierende und Absolventinnen an der Wiener Börse, in der Kommunikation, im Eventmanagement an der Wiener Börse untergebracht und Kapitalmarktkommunikation im weitesten Sinne ist auch ein Bereich, wo unsere Absolventinnen gut unterkommen.
sehr spannend und habt eine große Reichweite eigentlich. Und das Thema hat ja viel mit Wirtschaft zu tun. Und was genau fasziniert dich an dem gesamten Thema? Weil du hast ja extrem viel Wissen, du machst es auch mit Freude, das hört man auch raus. Aber was fasziniert dich an dem gesamten Thema so?
Ja, danke. Das, was mich an Wirtschaft interessiert, das war auch der Grund, warum ich Wirtschaft angefangen habe zu studieren. Ich habe die WU gemacht, dort auch mit der Spezialisierung auf einerseits Unternehmensführung und Organisation, auf der anderen Seite auf Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Und ich profitiere von dieser Kombination und auch von diesen Blick in die Vergangenheit sehr, sehr stark, vor allem wenn ich mich auch mit der Zukunft auseinandersetze. Und das, was mich immer schon fasziniert war, ist, dass Wirtschaft etwas sehr Allgegenwärtiges ist. Es ist ein maximal gesellschaftlich relevantes Thema. Es ist für mich nicht ein isolierter Bereich, sondern ich habe ihn immer als Teil der Gesellschaft betrachtet und beschäftige mich bis heute eigentlich vor allem auch damit, warum gewisse wirtschaftliche Entwicklungen möglich sind und warum andere nicht möglich sind, inwieweit sie eben von der Gesellschaft mitgetragen werden, akzeptiert werden, welche Strukturen sind überhaupt notwendig, damit neue Entwicklungen, neue Intermediäre wie zum Beispiel Finfluencer oder Online-Broker, Neo-Broker entstehen können. Was ist die Bedingung dafür? Warum ist jetzt Nachhaltigkeit so ein Thema und warum haben wir es nicht geschafft, obwohl wir gewusst haben, wie sich die Zukunft entwickelt, dass es einen Klimawandel gibt und dass diese Probleme, die wir heute und auch in Zukunft haben werden, auf uns zukommen. Das ist wirklich kein neues Thema. Aber warum ist es erst jetzt so weit, dass zumindest teilweise es akzeptiert wird, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass Unternehmen ihre Geschäftsmodelle umstellen, dass es entsprechende Regulatorik gibt, wo Unternehmen nach außen hin auch zeigen müssen, ob sie dem Klimawandel etwas proaktiv entgegensetzen oder nicht. Das hat mich immer wieder daran fasziniert. Also ich habe immer auch einen sehr kritischen Blick auf die Wirtschaft gehabt und es ist letztlich auch ein sehr interdisziplinäres Thema. Da fließen so viele Themen und Bereiche rein. Da kommen so viele Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Und das hat mich immer doch sehr fasziniert. Und ich habe auch eine Begeisterung für Analyse immer schon gehabt. Ich habe mich immer sehr gerne mit Zahlen beschäftigt. Aber für mich waren immer die Zahlen eine eigene Sprache, die eine eigene Geschichte erzählen. Also das war auch für mich immer das Spannende und das ist ein Schwerpunkt in diesem Masterstudiengang in Investor Relations dann zwangsläufig eben auch, wie übersetze ich die Zahlen einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, eines Jahresabschlusses in eine Geschichte, wie mache ich diese nur augenscheinlichen Zahlenfriedhöfe verständlich, greifbar. Was erzählen mir zum Beispiel Kursentwicklungen? Was sagen mir Kursentwicklungen über die Gesellschaft aus? Warum steigen bestimmte Kurse? Warum sinken bestimmte Kurse? Und wir wissen, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und ein Faktor dabei ist eben auch die Kommunikation. Und der hat mich ganz besonders fasziniert.
Das ist wirklich eine sehr spannende Sichtweise und du hast jetzt sehr viele Sachen angesprochen, wirklich, wirklich spannend. Also ich verstehe das Ganze und jetzt gehen wir mal weg von der FH St. Pölten und vom Studium. Ihr habt, wobei es eigentlich auch wieder ein bisschen mit, es hat eigentlich auch mit der FH St. Pölten zu tun, aber vor einiger Zeit habt ihr im Studiengang eine Studie zum Investitionsverhalten der Generation Z veröffentlicht und durchgeführt. Und bevor wir jetzt über die Studie sprechen, wer ist jetzt eigentlich die Generation Z? Wer fällt da rein?
Die Gen Z sind alle, die 27 Jahre alt oder jung oder jünger sind. Im Grunde genommen sind es nicht Kinder, sondern schon junge Erwachsene. Also es sind Personen, die jetzt schon langsam den Arbeitsmarkt erobern oder schon erobert haben, ihre Ausbildung abgeschlossen haben, im Berufsleben angekommen sind, ihren ersten, zweiten Job haben und dementsprechend auch ein Einkommen haben. Und damit kommt auch die Frage auf, wie kann ich mir am besten eine finanziell stabile, auch zukunftsgerichtete Existenz aufbauen? Was mache ich denn mit dem Einkommen? Wie kann ich mir etwas ersparen, damit ich dann sowas wie Wohlstand habe, mittel- und langfristig gesehen? Wie kann ich mich finanziell absichern? Also das sind natürlich Fragen, die sich insbesondere diese Generation stellt, auch weil es eine Generation ist, die vom Klimawandel stärker betroffen ist als die Generationen davor, die auch in ihrer Zukunft davon betroffen sein wird. Und an dieser Schnittstelle oder auch vor diesem Hintergrund stellt man sich natürlich ganz besonders die Frage, was wird denn in Zukunft noch möglich sein, was geht, welche Veranlagungsmöglichkeiten sind hier geeignet und was kann ich eigentlich tun? Und für sie ist das Wort Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern eine berechtigte und klare Forderung, die sie auch in ihrem Investitionsverhalten zum Ausdruck bringen und an Unternehmen stellen. Das ist nur berechtigt und verständlich.
Und in dieser Studie habt ihr ja die junge Generation eigentlich über die recherchiert. Und welche Informationen habt ihr herausfinden können? Weil man sagt immer, die jungen Wilden, wie sie halt manchmal genannt werden, habe ich schon mehrmals gehört. Und sind jetzt wirklich so wild oder geht es Ihnen bei den Investitionen doch um langfristige Motive?
Sie werden, so wie du gesagt hast, die jungen Wilden genannt oder man spricht auch von der Zockergeneration. Es ist total spannend, weil es ist ein Vorurteil, der sich, ich weiß nicht wie, verbreitet und etabliert hat, aber keine Studie, egal ob jetzt in Österreich, wir haben uns auf Österreich fokussiert oder in Deutschland oder in anderen Ländern, würde diese Annahme stützen, bestätigen. Es ist eigentlich ganz andersherum. Interessanterweise unterscheidet sich diese Generation, was die Ziele und Motive ihres Investierens betrifft, gar nicht so stark von ihren Vorgängerinnen. Und das, was man möchte, ist Wohlstand. Das, was man möchte, ist finanzielle Stabilität. Man möchte sich langfristig, mittel- und langfristig Vermögen aufbauen. Man möchte auch im fortgeschrittenen Alter einen Lebensstandard haben und aufrechterhalten, den man während des Erwerbslebens gehabt hat, hoffentlich. Insofern ist die Pensionsvorsorge zum Beispiel natürlich auch ein Thema. Da sind die Generationen gar nicht so unterschiedlich. Da liegen die Ziele gar nicht so auseinander zwischen den Generationen. Also Vermögensaufbau, Pensionsvorsorge und finanzielle Unabhängigkeit sind eigentlich die wichtigsten Motive. Es gibt natürlich eine Gruppe, wenn man sich die Zahlen anschaut, müsste man sagen Grüppchen, für die das schon spannend ist zu zocken, die den Kapitalmarkt, die Börse als eine Art Nervenkitzel sehen, die auch von kurzfristigen Gewinnen profitieren möchten, aber das trifft überhaupt nicht auf die Mehrheit zu. Das muss man schon ganz klar sagen. Das, wo sie sich dann aber schon von den Vorgenerationen unterscheiden, ist ihre Art der Informationsbeschaffung, ihre Art der Kommunikation, auch was die Interaktion und Kommunikation mit den Unternehmen betrifft. Und das Thema Nachhaltigkeit spielt für sie eine wichtige Rolle, genauso auch wie zum Beispiel Corporate Governance. Also auch das ist zum Beispiel etwas, was sie herausgefunden haben, dass es für diese Zielgruppe ein wichtiges Thema ist, wie zum Beispiel in dem Zusammenhang auch die Vergütungspolitik von Unternehmen. Wie viel verdient der Vorstand? Wie viel verdient der Aufsichtsrat? Warum sind die Spannen so weit? Sind die überhaupt gerechtfertigt? Und auch wenn man sich dann ansieht, wie sie investieren, wie sie ihr Geld veranlagen, dann ist für sie vielleicht ein deutsch stärker Krypto ein Thema, aber im Vergleich zu allen anderen Optionen ist Krypto relativ weit unten. Also sowohl in der Studie, die sich Deutschland angesehen hat von der Uni Leipzig und von Dirk, als auch in unserer Studie, die auf Österreich fokussiert war, zeigt sich, dass Kryptowährungen für 20% der Befragten eine Option sind. Aber die meisten investieren in Fonds, ETFs, Aktien. Interessanterweise eigentlich noch die meisten in Sparbücher, also das, was gerade in Österreich einem in die Wiege gelegt wird. Und das meine ich nicht nur wortwörtlich, sondern vor allem sozial. Man ist einfach so sozialisiert, dass das Sparbuch etwas Gutes ist, obwohl man weiß, dass es eigentlich in Zeiten einer so hohen Inflation, wie wir es jetzt haben, aber auch schon lange davor, nicht wirklich etwas ist, womit ich mir die vorhin besprochenen Ziele erfüllen kann. Das geht sich einfach nicht aus. Aber da sind jetzt keine wirklich riskanten Instrumente mit dem Spiel. Also zum Beispiel NFTs, die ja eine Zeit lang wirklich sehr gehypt wurden, die sind ein absolutes Randthema. Zertifikate sind auch eher ein Randthema. Also da haben wir 2-3% gehabt. Aber der Großteil interessiert sich für Aktien, ETFs und Fonds.
Das würde ich jetzt von meiner Erfahrung also unterstreichen. Und du hast vorher gesagt, dass Corporate Governance und Vergütungspolitik ist spannend. Glaubst du, dass in Zukunft die neue Generation mehr mitreden will dann oder mehr mitentscheiden will, genau bei diesen Themen?
Das ist eine spannende Frage. Wir haben es auch vor 2 Wochen in München bei einem Management-Seminar zum Thema Hauptversammlung diskutiert, wie sich die Hauptversammlung verändern muss, damit auch diese Generation abgeholt werden kann. Und da war eben dieser Anspruch des Mitgestaltens, des Mitdiskutierens ein Schwerpunkt. Das denke ich schon. Also das, was diese Generation nicht reicht, ist einmal im Jahr mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts quasi informiert zu werden. Man möchte nicht nur informiert werden, man möchte den Dialog, man möchte auch sowas wie ein Treffen mit dem Vorstand, wo man eben auch Fragen stellen kann und sich eine transparente, vollumfassende, authentische Antwort erwartet. Man möchte auch unterjährig eben in Kontakt treten mit dem Unternehmen. Man möchte zum Beispiel gerade beim Thema ESG auch mitgestalten können. Das ist jetzt in Bezug auf die Hauptversammlung. In Deutschland und in Österreich ist es so, dass man kein Vorschlagsrecht hat. Man kann dieses Thema nicht zu einem Tagesordnungspunkt machen. Der Nachhaltigkeitsbericht, der muss auch nicht von den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung abgenommen werden. Das ist in Spanien und in der Schweiz mittlerweile anders. Und ich glaube, da werden sich auch Unternehmen anders aufstellen müssen und werden an diese Anforderungen anders reagieren müssen, wenn sie weiterhin auch von diesem Kapital der Gen Z profitieren wollen. Das ist gar nicht so wenig. Also wir haben vorhin erwähnt und haben darüber gesprochen, dass sie erst 27 sind und jünger, da denkt man sich vielleicht als Unternehmen oder Kapitalmarkt, warum soll ich mich mit dieser Generation überhaupt auseinandersetzen? Die haben ein niedriges Einkommen, die sind erst am Beginn ihres beruflichen Werdegangs, die sind froh, wenn sie sich ihre Wohnung und das Leben leisten können. Da ist doch nicht so viel Geld zum Sparen und fürs Investieren da. Aber diese Generation wird auch eines Tages erben. Und das ist gar nicht so wenig, was da zusammenkommt. Man geht davon aus, dass bis 2031 sich das Vermögen dieser Generation verfünffachen wird. Erbe spielt da keine untergeordnete Rolle. Die Gen Z ist auch kein Randphänomen. Wir sprechen von einem Viertel der Weltbevölkerung. Das heißt, entsprechend groß wird auch das Vermögen dieser Generation sein. Und für Unternehmen ist das schon spannendes Potenzial, was Kapital betrifft, weil Unternehmen werden sich neu aufstellen müssen. Sie werden investieren, reinvestieren müssen. Sie werden ihre Geschäftsmodelle umstellen müssen. Das alles eben auch dieses proaktive, dem Klimawandel etwas entgegensetzen, kostet natürlich Geld. Das wird einfach Investitionen erfordern, dafür wird Kapital notwendig sein. Und da gilt es eben, diese Generationen mit an Bord zu nehmen und abzuholen. Aber da ist wichtig, dass man sich mit der Generation auseinandersetzt, dass man versucht zu begreifen, wie sie tickt, wie sie denkt, welche Werte ihr wichtig sind. So wie du vorhin zum Beispiel gesagt hast, du magst das Interaktive, auch dieses Verspielte oder gewisse Gaming-Elemente, was ja auch zu einer wirklich aktiven Auseinandersetzung mit dem Unternehmen zwingt, unter Anführungsstrichen. Und du kannst mit einem Printbericht nichts anfangen. Und da müssen Unternehmen umdenken.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und ich bin auch der Meinung, dass das Thema Hauptversammlung, ich meine, das ist halt Regulatorik, das gehört gemacht und das gehört auch so verlesen und das Ganze. Ich glaube, dass sich das vielleicht gar nicht unbedingt so ändern muss, sondern es sollte so zusätzliche Kapitalmarkttage oder so, wie du vorgesagt hast, so Tage oder Events geben, wo einfach die Jungen mit den Unternehmen zusammenkommen auf einer gemütlichen Ebene. Nicht dieses strikte wie bei der Hauptversammlung, sondern dieser gemütlichen Ebene, wo eben genau diese Fragen und so gestellt werden können, wo man das einfach greifbar mitbekommt. Oder wie ist da deine Erfahrung? Ist das auch gewünscht oder angedacht?
Ja, absolut. Also die Hauptversammlung ist natürlich maximal formal, nicht? Also da ist alles durchgetaktet, da gibt es ein klares Prozedere, da gibt es ein Protokoll etc. Und das ist aus rechtlicher Perspektive natürlich absolut notwendig, gar keine Frage. Aber entweder schafft man es, trotz der Anforderung der rechtlichen Formalität, dieses Format ein bisschen flexibler zu gestalten, oder man fährt nebenbei auch noch andere Formate, die genau diese Anforderung, die du beschrieben hast, eben auch erfüllen. Ich denke, Unternehmen können hier auch sehr viel von Finfluencern, apropos, lernen, weil die genau das schaffen. Sie schaffen es, den Kapitalmarkt als Thema spannend zu machen, attraktiv zu machen. Sie schaffen es, dass man sich gern mit dieser scheinbar, auf den ersten Blick aber nur, trockenen Materie auseinandersetzen möchte und schaffen es auch, ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist eben die Authentizität und dieses nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Das betrifft natürlich auch wiederum die Kommunikation, weil wenn ein Unternehmen einen Geschäftsbericht veröffentlicht, im Sinne, ich stelle jetzt ein PDF auf die Website und gehe davon aus, dass die Leute dann automatisch auf die Website gehen, um sich diesen Bericht anzusehen, dann bin ich in der Gegenwart oder auch in der Zukunft oder in dem Mindset dieser Generation noch nicht angekommen. Also die Generation möchte nicht suchen, sie möchte gefunden werden. Ich stehe hier auch im Wettbewerb als Unternehmen mit anderen Unternehmen, die auch um diese Generation buhlen. Und man geht eben nicht auf die Website, sondern wir wissen es, man googelt es, man geht einfach Social-Media-Kanäle durch und was einem entgegenspricht und was einen interessiert, dort geht man hin. Und auf diesen Zug müssten Unternehmen eben aufspringen.
Und wir haben schon mehrmals so Umfragen gemacht zum Thema Hauptversammlung oder so Events. Und da war ganz klar der Wunsch oder das Interesse da, dass die Leute oder die Community auf solche Events gern gehen würde, wo man eben auf Augenhöhe kommunizieren kann mit den Leuten. Und Hauptversammlung, da war die Resonanz nicht so gut oder nicht so interessiert, weil es halt einfach diese Strikte nicht wollen. Also ich glaube, dass wir da in Zukunft sicher ein paar gute Möglichkeiten haben werden, dass man so diese junge Generation mit reinbringt in eine gemütliche Atmosphäre. Also ich bin da schon wirklich gespannt. Und in der Studie habt ihr andere Sachen auch noch angeschaut. Also zum Beispiel, wie steht es denn um die Finanzbildung in Österreich? Das habt ihr auch, glaube ich, aufgeschnappt.
Das war jetzt in der konkreten Studie nicht Gegenstand der Untersuchung. Also wir haben jetzt nicht getestet, wie die Finanzbildung ist. Wir haben eine Frage zu Self-Assessed Financial Literacy gehabt, also Selbsteinschätzung der Finanzbildung. Und da sind die Leute schon sehr selbstkritisch, muss man sagen. Also es ist nicht so gewesen, dass alle gesagt hätten, ich kenne mich super aus, sondern eher, ich kenne mich mittelmäßig aus oder bin da eher schlechter aufgestellt. Diese Selbstkritik ist gut. Es ist immer besser, man unterschätzt das Wissen, als dass man es überschätzt. Das ist natürlich relativ riskant. Auf der anderen Seite ist Unterschätzung auch nicht gut. Also wir haben das jetzt in anderen Studien, wir haben dazu 2016-17 eine Studie gemacht, gesehen, dass da die Geschlechter sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Männer überschätzen ihr Wissen. Also die Selbsteinschätzung war immer besser als dann das faktische Wissen. Und bei Frauen ist es genau umgekehrt. Die haben mehr gewusst, als dass sie gedacht hätten, dass sie wissen. Und das bremst sie am Kapitalmarkt natürlich ein bisschen aus, weil sie sich nicht zutrauen zu investieren, obwohl sie das Wissen dafür hätten, vielleicht noch nicht das notwendige Vermögen. Also da ist auch sehr viel zu tun. Da ist die Politik sehr stark gefordert, dass hier eben die strukturellen Unterschiede abgebaut werden. Aber grundsätzlich ist es ganz gut, wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, ich weiß noch nicht alles, ich weiß noch nicht sehr viel und man da eher vorsichtig an die Dinge rangeht. Das, was wir aber schon merken, das war in unserer Finfluencer-Studie, wo wir die Follower von Finfluencern untersucht haben. Dort haben wir gesehen, dass das Interesse an Finanzbildung sehr, sehr hoch ist. Und das ist absolut positiv zu bewerten. Da ist sozusagen das Interesse, sich was Unternehmen, Wirtschaft, Kapitalmärkte, Investitionen betrifft, zu bilden, eines der wichtigsten Motive gewesen, überhaupt Finfluencerinnen zu folgen. Also man sucht nicht die konkrete Anlageberatung, man möchte nicht wissen, dass man in die Aktie X investieren soll und in die Aktie Y nicht. Daran sind die Followerinnen gar nicht interessiert oder nur in einem sehr, sehr geringen Ausmaß. Das, was man möchte, ist neue Entwicklungen mitbekommen, sich zu bilden, einfach den Kapitalmarkt zu verstehen. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass die Finanzbildung ernster genommen wird, insbesondere von der Gen Z. Wir haben da eben 18-Jährige bis 34-Jährige untersucht. Das deckt zum größten Teil die Generation Z ab. Und das ist etwas, was wir uns lange gewünscht haben, wo durchaus auch die Politik, das Schulwesen schon Maßnahmen gesetzt hat, vielleicht noch immer viel zu wenig. Aber da tut sich was.
Es geht also in die richtige Richtung, Gott sei Dank. Wir merken es ja auch, Gott sei Dank. Und weil du das Thema Finfluencer angesprochen hast, wie wichtig, glaubst du, sind die für die Zukunft, für die angehenden Investoren?
Ich glaube, Finfluencer sind gekommen, um zu bleiben. Das ist mittlerweile eine sehr starke Intermediärsgruppe. Es sind neue Intermediäre, die sich in den letzten 10 Jahren entwickelt und mittlerweile wirklich sehr stark und gut etabliert haben. Da gibt es eine Vielzahl, der Markt ist doch relativ volatil, aber auf der anderen Seite gibt es schon ein paar etablierte Größen und wir sehen es an den Follower-Zahlen, die sind tatsächlich beeindruckend hoch. Wir haben in einer Studie zum Market Overview, was die Finfluencer im deutschsprachigen Raum betrifft, feststellen können, dass im Mai 2023 188 Finfluencer, die wir im deutschsprachigen Raum identifiziert haben, dass die 13 Millionen Followerinnen gehabt haben. Ich muss sagen, alle 188 quer über alle Kanäle, also Bruttoreichweite, aber das ist schon sehr beeindruckend. Man muss auch dazu sagen, dass 85% der Followerinnenzahlen auf die Top 30 entfallen. Also da ist die Verteilung sehr, sehr ungleich. Es gibt ein paar sogenannte Makro-Finfluencer, die wirklich sehr viele Followerinnen haben. Dann gibt es eben ein paar Mikro- und dann Nano-Finfluencer. Aber 13 Millionen waren schon beeindruckend. Wir haben jetzt dieses Market Overview aktualisiert und haben uns die Zahlen Ende Oktober angesehen. Und da sind wir mittlerweile bei über 16 Millionen, 16,8 Millionen. Also wir sehen, dass der Markt wächst. dass Finfluencer an Reichweite gewinnen und sehen hier auch starke Konzentrationstendenzen. Also die schon viele Follower haben, die gewinnen noch weitere Followerinnen dazu. Die Kanäle, die wichtig waren für Finfluencer, sie agieren ja auf Social Media hauptsächlich, also Instagram, YouTube und TikTok, die gewinnen noch mehr an Bedeutung im Vergleich zum Beispiel zu Facebook und Twitter. LinkedIn ist ein bisschen eine andere Spielwiese. Dort sind sie natürlich auch, aber eher mit ihrem persönlichen Profil und nicht unbedingt mit dem Finfluencer-Account, also dem Unternehmensprofil sozusagen. Also da zeigt sich einfach, dass Finfluencer ernst zu nehmen sind. Wir reden auch sehr viel darüber, inwieweit dieser Markt reguliert werden sollte, weil im Moment agieren Finfluencer, vor allem wenn sie Beratung anbieten, das gibt es ja durchaus auch, in einer Grauzone, das muss man schon auch sagen. Wobei Regulatorik hier gar nicht so schlecht wäre und die wirklich Guten, die auch sehr solide sind, und das muss man auch sagen, natürlich gibt es auch ein paar schwarze Schafe, aber das gab es immer, das gab es unter den Finanzberatern, es gab es unter Finanzjournalisten. Also es ist im Grunde genommen kein Markt, auch im Bankwesen, Finanzsektor, es ist kein Markt davor gefeilt, dass es ein paar Negativbeispiele gibt. Aber es gibt auch sehr viele positive Beispiele. Und die haben vor einer Regulierung dahingehend überhaupt keine Angst. Die würden es sogar begrüßen, weil es hier dann eben diese Differenzierung gäbe und der Markt dann nicht durch ein paar Negativbeispiele insgesamt so in Verruf geraten würde und sich ständig rechtfertigen müsste. Und insofern denke ich, ist es spannend, was sich da noch tun wird. Es ist eine spannende Entwicklung, die wir beobachten. Wir schauen uns auch die Geschäftsmodelle jetzt aktuell an und sind sehr gespannt darauf. Aber im Grunde genommen sind Finfluencer die neuen Intermediäre, wie es zum Beispiel Finanzjournalisten oder Finanzberater Mitte des 19. Jahrhunderts waren. Also wir tun so, als ob es zum Beispiel diese Größen schon immer gegeben hätte und als ob diese Bereiche immer schon reguliert gewesen wären. Das waren sie nicht. Also die sind auch erst überhaupt mit den Kapitalmärkten aufgekommen, mussten sich erst positionieren, ihren Platz finden, mussten das Vertrauen innerhalb der Gesellschaft, und das ist wiederum so ein Thema, das mich interessiert, gewinnen, für sich erkämpfen. Dann kam erst die Regulatorik und ja, mittlerweile sind Finanzberater reguliert, professionell. Ich würde aber sagen, dass viele Menschen durchaus auch negative und nicht nur positive Erfahrungen mit Finanzberaterinnen gemacht haben. Und das ist aber auch ein Punkt, wo Finfluencerinnen anknüpfen. Und das ist auch Teil ihres Narrativs, wo sie sagen, zum Beispiel wie die Natascha Wegelin, ich habe 18.000 Euro verloren durch falsche Beratung, durch einen professionellen, ausgebildeten Finanzberater. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, mich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Und daraus ist das entstanden, was sie heute betreibt, Madame Moneypenny. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also sie bindet sogar diese schlechte Erfahrung in ihr Narrativ ein. Und ich glaube, das ist etwas, was durchaus viele nachvollziehen können.
Absolut, wie so eine Story dahinter ist, das ist immer einfach zum Nachvollziehen. Und jetzt interessiert mich persönlich noch was, weil ich war gestern beim Interview bei der HHL Leipzig, also für die neue Studie, die Qualitätsstudie für Finfluencer, ist zwar auch mit dabei, glaube ich.
Genau, das ist eine Studie von uns und der Uni Leipzig und der HHL Leipzig.
Genau. Und das jetzt, ich wurde ja gefragt, wie ich das Thema Regulierung sehe. Das Thema mit den schwarzen Schafen, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber mein Ansatz wäre auch zudem, und da würde ich ja ganz gerne deine Meinung hören, weil mir das ja sehr interessiert, was du dazu denkst. Ich würde trotzdem die Eigenverantwortung von den Menschen, von den Usern auch mit in den Fokus nehmen, weil es gibt für alles einen Führerschein, und es sollte meines Erachtens auch einen Führerschein fürs Internet geben an sich, weil du könntest mit einem Grundsatz und Basiswissen, nachdem ich ja in der Cybercrime-Bereich tätig bin, mit so einer Grundsatzbildung könntest du 90% der Anlagebetrugsfälle ausmerzen. Und dass mein Zugang, dass man die Eigenverantwortung nicht von den Usern abnehmen darf, diese Bevormundung, die ist, weil ich glaube, die Leute werden eh schon sehr stark bevormundet. Und ich glaube nicht, dass jeder Influencer immer oder dass Regulierung immer das Beste ist, oder es kommt immer ganz drauf, welchen Bereichen. Das mit den schwarzen Schafen, wie gesagt, das ist sowieso klar. Aber was denkst du dazu? Sollte man die Eigenverantwortung trotzdem in den Vordergrund auch stellen oder als großes Thema mitnehmen?
Absolut. Es ist auch ein Unterschied bei dieser Regulatorik, was die Finfluencer machen. Also wir sehen, da gibt es auch große Unterschiede. Ist das jetzt einfach nur unter Anführungsstrichen Information über den Kapitalmarkt, oder biete ich tatsächlich dann Beratung an, oder habe ich auch schon Kooperationen mit Neobrokern, Onlinebrokern etc.? Also da gibt es viele unterschiedliche Abstufungen und auch die sollten dabei berücksichtigt werden. Aber um auf deine konkrete Frage zurückzukommen, Finanzbildung ist definitiv die allerbeste Prävention gegen Betrug. Da bin ich ganz bei dir. Wir können aufgrund der Entwicklungen das Thema Financial Literacy von Media Literacy oder Internet Literacy gar nicht trennen. Das wäre extrem wichtig, gerade Medienbildung, die gehört viel, viel stärker in den Unterricht, genauso wie auch Finanzbildung da stärker mit reingehört. Und wie gesagt, spätestens, wenn sich dann der Finanzsektor, Financial Services etc. eben auf die digitale Schiene verlagern, was ja schon längst passiert ist, dann muss man eben diese zwei Themen Tandem fahren, im Grunde genommen, nicht? Und das ist absolut wichtig. Und ja, da darf man natürlich auch die Personen nicht ganz aus der Verantwortung entlassen. Und ja, muss ich dann anschauen, wie es dicken. Ich meine, wir haben beim jedem Börsenhype gesehen, wie begeisterungsfähig dann die Massen werden können, wie schnell, wie viele Menschen in die Naivität kippen können und tatsächlich glauben, dass sie innerhalb kürzester Zeit sehr reich werden können. Es gibt da einen guten Spruch, der schnellste Weg, arm zu werden, ist der Versuch, schnell reich zu werden. Und dem kann ich nur beipflichten, das geht sich einfach nicht aus, vor allem nicht, wenn das alle gleichzeitig versuchen. Und ja, da ist es eben auch ganz gut, wenn man ab und zu auch in die Vergangenheit blickt, ein Buch aufschlägt oder einen Podcast hört, wo es genau um solche Themen geht wie Manias und Börsenhypes etc., um zu verstehen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Und da wird sehr viel pauschalisiert und oft einfach nur den Kapitalmärkten die Schuld in die Schuhe geschoben. Aber da muss man sich schon auch anschauen, inwieweit hat dann die Masse sozusagen dazu auch beigetragen, indem sie sich hat blenden lassen. Und was haben dazu auch Medien beigetragen? Welche Rolle haben Sie denn da drinnen gespielt? Das ist ein Thema, mit dem ich mich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten beschäftige. Und das bestätigt immer wieder nur das, was du vorhin gesagt hast. Da müsste man sich schon auch anschauen, wie hier das Zusammenspiel aller Faktoren war.
Sehr spannende Sichtweise. Und also freut mich, dass du eigentlich so ziemlich d'accord gehst. Jetzt mal ein bisschen zurück zum Finfluencer und Unternehmensthema. Wie glaubst du können, oder glaubst du, ob es überhaupt sein wird? Ansonsten, wie glaubst du, werden in Zukunft Finfluencer und Unternehmen zusammenarbeiten?
Das ist eine extrem spannende Frage, die noch nicht ganz geklärt ist und wo, glaube ich, auch einfach die gelebte Praxis uns dann das eine oder andere Beispiel zeigen wird, wie es möglich ist. Das, was sicher nicht schlau ist, in diese Richtung sollten Unternehmen nicht denken, ist, dass bestimmte Finfluencer dann konkret Werbung für ihre Aktie machen werden. Da hat man das Konzept, die Idee von Finfluencern, das Geschäftsmodell von Finfluencern auch nicht verstanden. Im Grunde genommen sind Finfluencer ja auch so etwas Ähnliches wie früher Finanzjournalisten oder jetzt auch Finanzjournalisten, die eben so eine Informationsschnittstelle sind, eben zwischen Aktionärinnen und Unternehmen stehen und über Entwicklungen informieren wollen und du sie das nicht in einem durch einen Verlag oder eine Zeitung institutionalisierten Rahmen, sondern machen es über ihre Website, ihren Blog, über ihren Podcast, auf Social Media etc. Aber im Grunde genommen würde das den Ruf der Finfluencer definitiv beschädigen, wenn nicht sogar zerstören, wenn ich dann Werbung mache für ein bestimmtes Produkt, für ein bestimmtes Unternehmen, das ist sicher nicht förderlich. Und da unterscheiden sich Finfluencer schon ganz stark von anderen Influencern, die im Bereich Lifestyle, Mode, Essen etc. angesiedelt sind, wo es jetzt nicht so das Problem ist, nicht? Dann mache ich halt Werbung für einen bestimmten Lippenstift. Aber das hat jetzt nicht so gravierende Folgen, wie wenn ich dann sage, investiert alle in X, ich möchte jetzt gar kein Finanzinstrument nennen, und die Leute sind dann sozusagen oder laufen Gefahr, ihre Existenz zu zerstören. Also so funktionieren Finfluencer nicht. Was wichtig ist, ist, dass man sie nicht ignoriert. Was wichtig ist, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt und mit ihnen in Dialog tritt, so wie man früher Media Relations betrieben hat und Kontakt zu Journalisten gesucht hat. So wäre es auch ganz gut, wenn man den Kontakt zu Finfluencern sucht. Aber um sich mit ihnen bezüglich des Unternehmens auseinanderzusetzen. Also möglich ist auch, dass man eben so Tage der offenen Tür macht, sie zu einer Werkführung, Betriebsführung, Unternehmensführung einlädt, dass man einen Tag für Privatinvestoren macht, ein Treffen mit Privatinvestoren, wo dann auch Finfluencer mit dabei sind, entsprechende Messen bereist, wie die Invest in Stuttgart zum Beispiel, wo eben auch Finfluencer vertreten sind. Und das, so wie man früher zum Beispiel auch Interviews gemacht hat für bestimmte Zeitungen, so kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann darum gehen wird, dass man ein Interview in einem Podcast für den einen und den anderen Finfluencer oder Finfluencerin macht. Also sehr stark angelehnt eben an Finfluencer Relations, sehr stark angelehnt an Media Relations. Aber wie gesagt, nicht im Sinne von, die verkaufen dann das jeweilige Produkt.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, der Nebeneffekt, wenn man zum Beispiel so Werksführungen macht und dass die Finfluencer da auch hinkommen, dass die dann dort vermutlich auch Content erstellen werden, im Sinne von vielleicht kurzen Interviews oder einen Einblick. Und genau so arbeiten die dann eigentlich. Und so wie du sagst, weniger in Richtung Aktie XY kaufen, weil es so ein super Unternehmen ist, sondern das Storytelling, was ist das für ein Unternehmen, was machen die, warum könnte mich das interessieren? Und das ist das Spannende eigentlich, finde ich, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und jetzt noch kurz was anderes, Thema Hauptversammlung. Wie glaubst du, können die Unternehmen es schaffen, dass sie natürlich die Aktionärsstruktur verjüngen, das ist eh klar, aber dass auch der Frauenanteil erhöht wird, weil ich war jetzt bei ein paar HVs schon und der Frauenanteil ist neben den jungen Leuten der noch geringere Anteil gefühlt. Und glaubst du, muss man da irgendwie in der Kommunikation auch anders agieren?
Ja, das ist eine ganz große Baustelle. Ich glaube, da müssen wir viel weiter ausholen. Frauen- und Kapitalmarkt ist eine schwierige Beziehung. Beziehungsstatus kompliziert, würde ich sagen. Weil sich Frauen auch ja lange für dieses Thema nicht interessiert haben, auch traditionell gewachsen. Das Geld war eben Männersache, es wurde von Männern auch in Familien verwaltet etc., obwohl Frauen grundsätzlich schon auch die Kompetenz gehabt hätten. Spannenderweise war das nicht immer so, weil im 19. Jahrhundert, haben wir gesehen, waren durchaus viele Frauen an dem Börsengeschehen beteiligt, jetzt nicht als Besucherinnen der Börse, davon waren sie ausgeschlossen, aber sie konnten auch auf gesetzlicher Basis, Österreich war da extrem fortschrittlich, Aktien besitzen und sie haben auch immer Aktien besessen, wenn sie überhaupt das Vermögen gehabt haben. Und auch verheiratete Frauen haben ihr eigenes Vermögen, das sie eingebracht haben, weiterhin auch als ihr eigenes Vermögen betrachten können. Sie wurden interessanterweise auch angesprochen bei Hauptversammlungseinladungen 1860 etc., wurden aber auf eine schräge Weise eingeladen. Es wurde gesagt, Frauen sollen ihre männlichen Vertreter schicken, auch wenn diese selbst keine Aktionäre sind. Also man war schon an dem Kapital interessiert, aber dann von dem Entscheidungsgremium hat man sie dann eigentlich ausgeschlossen. Aber das hat schon auch dazu beigetragen, dass dann letztlich eben diese Beziehung sich schwierig gestaltet hat. Das war dann in den 1960er, 70er Jahren auch nicht viel besser. Und dann gibt es natürlich diese strukturellen Unterschiede, Gender Pay Gap und so weiter, die eben dazu führen, dass Frauen nicht das finanzielle Pouvoir haben wie Männer. Und wir wissen auch aus Studien und auch aus der Theorie, wann setzt man sich mit dem Kapitalmarkt auseinander, wenn ich überhaupt den Anlass dazu habe, sprich das Geld. Wenn ich überhaupt irgendetwas investieren kann, dann stelle ich mir die Frage, okay, und wie? Und wenn ich gar nicht in diese Situation komme, dann beschäftige ich mich natürlich nicht damit. Und das wäre aber wichtig, dass man diese strukturellen Rahmenbedingungen so repariert, wie sie eigentlich sein sollten, dass Frauen dann eigenständig ihre finanzielle Unabhängigkeit aufbauen können, sicherstellen können, und dann wären sie schon auch für den Kapitalmarkt zu begeistern. Und da sehe ich auch schon die Medien in der Pflicht, die Unternehmen in der Pflicht. Unternehmen sprechen nicht unbedingt Frauen an, das passiert im Rahmen vom Gendern im Geschäftsbericht, und dann sagt man, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, und damit ist es auch schon wieder vorbei. Aber Frauen zum Beispiel werden in Bildern kaum transportiert. Also wenn man sich, wir haben auch eine Analyse dazu gemacht, wie werden Frauen dargestellt in Geschäftsberichten oder auf den Websites von Unternehmen, da kommen Frauen eigentlich als Dekomaterial vor. Und das ist viel zu wenig. Der andere Punkt ist, wen stellt man eigentlich so in die Auslage? Auf wen leuchtet man dann ganz besonders hin? Das sind die Vorstände, das sind die Aufsichtsräte, und da ist der Frauenanteil einfach viel zu gering, weshalb dann noch immer eben die Männer in Anzügen an der vordersten Front stehen. Da fühlen sich nicht unbedingt immer Frauen abgeholt. Und wen ich da auch noch in die Pflicht nehmen muss, sind Finfluencer, und zwar männliche Finfluencer, weil wir auch in unserer Studie gesehen haben, dass Männer tendenziell Männern folgen und Frauen tendenziell Frauen. Das hat sich sehr, sehr klar gezeigt. Wir haben in der Follower-Studie die Top 25 Finfluencer und ihre Follower betrachtet, die sind mehr oder weniger durchgängig männlich. Also gemäß der aktuellen Studie, unter den Top 30 Finfluencern sind 3 Frauen dabei. Und von den über 10 Millionen Followern entfallen auf sie 4%. Und das ist natürlich auch vor dem Hintergrund, dass Männer Männern folgen und Frauen Frauen folgen, sehr kritisch, weil das natürlich die aktuell schon schiefe Verteilung eigentlich nur noch verstärkt. Und das Spannende ist auch, dass bei dem Vergleich der Zahlen im Mai und im Oktober, die so stark gestiegen sind, über 3 Millionen mehr Followerinnen, ist der Anteil der Followerinnen von weiblichen Finfluencern sogar gesunken. Und der Anteil der Männer ist überproportional gestiegen. Und da muss man wirklich proaktiv entgegenwirken und muss schauen, dass eben auch männliche Finfluencer sich nicht nur auf ein Geschlecht fokussieren. Vielleicht machen sie das gar nicht absichtlich. Also zum Beispiel, ich glaube, ihr versucht alle anzusprechen. Wir haben ja schon einmal auch dazu gesprochen. Ist die Frage, ob man das dann so automatisch schafft. Ob man sich nicht wirklich sehr proaktiv damit auseinandersetzen muss, wie kann ich Frauen abholen? Was sind eigentlich ihre Gedanken, ihre Bedürfnisse? So wie wir darüber vorhin gesprochen haben, wie hole ich die Gen Z ab? Auch mit der muss ich mich auseinandersetzen. Was ist die Lebensrealität? Was sind ihre Werte? Und da sind Frauen halt aufgrund der Geschichte der Sozialisation schon auch anders aufgestellt.
Stimme ich dazu. Und deswegen habe ich meine Freundin schon verpflichtet, dass sie das ein oder andere Video mit mir aufnehmen muss, weil es einfach dann viel glaubhafter ist. Und so wie du sagst, es ist nicht so leicht, Frauenthemen als Mann so rüberzubringen, dass die Frau das auch glaubt, ja, oder dann auch irgendwie das folgt. Aber wie wir haben es eh schon mehrmals angesprochen, jetzt nicht in dieser Folge, also bei den Events und so, wo wir waren, dass es echt spannend ist, wie die Verteilung von Frau und Mann, also vom Geschlecht eigentlich, auf den verschiedenen Plattformen ist. Auf Spotify, also hier im Podcast-Format, da sind um Längen mehr, also ich sage mal um die über 30% Frauenanteil im Vergleich zu YouTube, da sind wir bei 4 oder so. Also das ist schon ein gravierender Unterschied. Und das ist echt lustig zum Sehen und deswegen, wir versuchen es eh, es ist nicht leicht, aber wir tun unser Bestes und sehr, sehr spannend das Ganze. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz auf der FH zurück abschließen, weil wir haben jetzt echt viele Themen angesprochen, das war wirklich spannend, wir können glaube ich noch stundenlang drüber reden. Wenn ich jetzt mal kurz auf die FH zurückkomme, wie man gehört haben, professionelle Kommunikation zwischen Unternehmen und Investoren ist ganz wichtig und da ist das Thema Vertrauen auch wichtig und natürlich die Ausbildung. Und wenn ich jetzt Interesse habe an einem Studiengang oder an der FH St. Pölten für eben genau diese Kommunikationsstudiengänge, was muss ich jetzt da mitbringen?
Um es zusammenzufassen, also wenn man diesen Studiengang starten möchte, dann ist es schon einmal ganz gut, wenn man Interesse für Kommunikation mitbringt und ganz besonders für Kommunikation in wirtschaftlichen Kontexten. Wenn man sich für die Kommunikation interessiert, wie sie am besten funktioniert und sich auch die Frage stellt und diesen Bereich mitgestalten möchte, wie Unternehmens- oder Finanzmarkt, Kapitalmarktkommunikation funktioniert, aber vor allem Unternehmenskommunikation. Das, was sicher auch von Vorteil ist, ist Freude an der Analyse, an der Auseinandersetzung mit, wie ist es jetzt, aber auch am Gestalten, wie könnte es sein. Eben zum Beispiel dieses Zahlen in Geschichten verpacken, Stories zu erzählen und sich auch anzueignen, die ganze Vielfalt an Tools, wie man das machen kann. Also Visualisierung ist zum Beispiel auch ein großes Thema bei uns. Webdesign ist ein Thema bei uns. Und wir versuchen wirklich am Puls der Zeit zu bleiben. Das heißt, wir arbeiten auch schon mit generativer KI und versuchen eben die aktuellen Möglichkeiten, die es hier gibt, zu bespielen, in den Unterricht zu bringen. Und das, was man auch noch mitbringen sollte, ist Freude an der Praxis, weil das, was das Studium auszeichnet, ist, dass wir sehr viel mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir gehen sehr viel zu Fachkonferenzen, also diese Auseinandersetzung mit der Kommunikation von heute, mit der Praxis, mit dem, was die Unternehmen tatsächlich tagtäglich beschäftigt, was die aktuellen Herausforderungen sind. Und dass man dann auch bereit ist, Projekte mit Unternehmen zu machen, sich einzubringen, Konzepte zu entwickeln. Und ein Thema, das natürlich ganz stark eine Rolle spielt, ist Nachhaltigkeit. Es ist eine Querschnittsmaterie, die im Grunde genommen überall mitschwingt. Und wenn man sagt, ich möchte mich damit ganz, ganz intensiv befassen, dann gibt es eben die Möglichkeit, auch eine eigene Vertiefung zur Nachhaltigkeitskommunikation zu machen. Aber das sind so die wichtigsten Aspekte. Im Grunde genommen die Freude an diesen Themen, an Verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen und am proaktiven Gestalten.
Sehr schön. Und für alle Interessierten verlinke ich dann noch den Studiengang der FH St. Pölten, also den, wie man dorthin kommt. Und natürlich auch die Studie zum Investitionsverhalten der Generation Z, weil die auch ganz spannend ist. Und dann sage ich mal ganz herzlich Danke, Monika, für deine Zeit. Das war wirklich, wirklich spannend. Wir haben jetzt wirklich lang geredet, eine Stunde. Also das habe ich noch nicht so oft gemacht, aber es ist mir nicht so lang vorgekommen. Wirklich spannend, wirklich super Insights. Und herzlichen Dank für deine Zeit, Monika.
Ja, danke für das Gespräch. Es ist wirklich verflogen. Ich wünsche euch alles Beste, vor allem bei dem Versuch, Frauen anzusprechen. Drückt euch fest die Daumen. Und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.